ARD. BR24. Das Aktuelle am Abend.
Im BR24-Studio Tillmann Seiler. Schönen guten Abend. In der kommenden Viertelstunde geht's bei uns um die gerade laufenden Verhandlungen in Florida. Können dort entscheidende Schritte hin zu einem Ende des Ukraine-Kriegs gemacht werden? Dazu Einordnungen unseres US-Korrespondenten. Wir würdigen außerdem Brigitte Bardot. Die französische Filmdiva ist mit 91 Jahren gestorben. Und auch beim Münchner Eisbach schauen wir vorbei. Eine illegal aufgebaute Wellenrampe wurde dort entfernt. Die Surfer-Community ist sauer.
Man kann nicht mehr eigentlich wirklich sagen, als dass die Stadt aktuell systematisch versucht, die Surfkultur in München zu zerstören. Der Eisbach war immer ein Symbol, wo Menschen von jeglichem Werdegang zusammengekommen sind und Freiheit genießen konnten. Und das wird von der Stadt gerade eben aktiv unterbunden.
Erstmal aber zur großen internationalen Politik. Seit etwa einer halben Stunde sitzen der ukrainische Präsident Zelensky und sein US-Kollege Trump zusammen. Und zwar in dessen Ressort Mar-a-Lago in Florida. Die Ukrainer hoffen, dass man sich mit den Amerikanern auf einen Plan einigen kann, wie der russische Krieg gegen die Ukraine beendet werden könnte. Wie realistisch ist diese Hoffnung? Dazu habe ich vor Beginn der Gespräche in Florida mit unserem US-Korrespondenten Carsten Kühntop gesprochen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob man denn auf einen Durchbruch hoffen darf.
Ja, ich erinnere mich daran, was Trump vor einigen Wochen gesagt hatte. Er hatte sinngemäß gesagt, dass ein weiteres Treffen mit Zelensky eigentlich erst dann sinnvoll ist, wenn alles ausverhandelt ist, wenn ein Deal auf dem Tisch liegt. Also die Vorstellung war, dass beide Seiten das bis in die Details ausverhandeln und dann kommen die beiden Präsidenten zusammen, eigentlich nur noch um die Unterschriften darunter zu setzen. Sind wir an diesem Punkt jetzt schon? Man könnte es meinen, wenn Trump sein eigenes Wort entsprechend ernst nimmt. Aber wenn man dann in die Einzelheiten blickt, die Themen sind so kompliziert. Nach allem, was wir wissen, sind sie nicht bis in alle Einzelheiten durchverhandelt. Vielleicht ist es so, dass Trump und Zelensky vorhaben, das heute zu klären. Allerdings wissen wir auch, dass Trump ein Mensch ist, der keinen Sinn für das Kleingedruckte hat. Wie auch immer, Trump hat mitgeteilt auf seinem Social-Media-Kanal, dass er mit Putin telefoniert hat. Wir wissen nicht, wer wen angerufen hat, aber die beiden haben gesprochen. Und Trump hat dazu gesagt, das Gespräch sei gut und sehr produktiv verlaufen.
Du bringst gerade Russland schon ins Gespräch, ein ja nicht unbedeutender Faktor, denn selbst wenn sich die Ukrainer und die Amerikaner einig werden, dann müsste man einen solchen gemeinsamen westlichen Friedensplan ja nochmal Moskau vorlegen und quasi dann nochmal weiter verhandeln, oder?
Ich denke, dass das die Idee letztlich ist, ein gemeinsames ukrainisch, amerikanisch, vielleicht auch europäisches Papier sozusagen, das dann dem Kreml vorgelegt wird und dann hat der Kreml sich dazu zu verhalten, genau.
Die Ukraine fordert ja starke Sicherheitsgarantien, das kann man natürlich verstehen. Sicherheitsgarantien, wie sie für NATO-Mitglieder gelten würden und sie will auch natürlich kein Territorium an Russland abtreten. Kann Kiew mit all dem durchkommen?
Zelensky hat gesagt, dass das letztlich eine Frage ist, die die Ukrainer selbst zu entscheiden haben. Also die Idee ist, dass wenn es ein Abkommen gibt, dem alle Seiten zugestimmt haben, dass dieses dann den Ukrainern zur Entscheidung vorgelegt wird in einem Referendum. Und das hat er schon öfter angedeutet. Und da muss man sehen, dass dieses Papier, was dann letztlich jetzt ausverhandelt wird, dass das auch attraktiv genug ist, dass die Ukrainer sehen, dass es tatsächlich eine Lösung, die von Dauer ist und die nicht dazu führt, dass in wenigen Monaten oder Jahren Russland erneut angreift.
Carsten, wenn man dann so ein Papier Putin vorlegen würde und Putin würde sagen Njet und auf stur schalten, besteht dann am Ende vielleicht doch die Gefahr, dass Trump die Ukraine doch noch zwingen wird, einem für sie sehr schmerzhaften Frieden zuzustimmen?
Im Prinzip ist das Verhaltensmuster, was wir bei Trump immer wieder gesehen haben. Er hat vor wenigen Tagen ja erst noch gesagt, naja, Zelensky hat nichts, solange ich nicht zustimme, schauen wir mal, was er jetzt hat sozusagen. Und das war im Prinzip die Strategie in den vergangenen Wochen. Die Amerikaner haben mit den Ukrainern verhandelt Und es schien immer doch darum zu gehen, dass die ukrainische Position sich so ändert, dass sie für den Kreml immer annehmbarer wird. Also Selenskyj sollte geben, geben, geben. Aber wir haben bisher nicht gehört, was der Kreml denn bereit wäre zu geben.
Unser US-Korrespondent Carsten Kühntorp mit seinen Einschätzungen zum Treffen Trump-Selenskyj in Florida, das gerade läuft. Das Ergebnis des Treffens analysieren wir dann morgen früh bei uns im BR24-Programm ab 6 Uhr. Im kommenden Februar findet wieder die Münchner Sicherheitskonferenz statt mit namhaften Gästen aus aller Welt. Nach 2 Jahren, in denen sie ausgeschlossen war, wird nun auch wieder die AfD mit einigen Teilnehmern vertreten sein. Irene Essmann berichtet.
Bei der kommenden Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar sind wohl auch Mitglieder der AfD eingeladen. Das hat ein Sprecher der Konferenz dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Wie bereits in früheren Jahren praktiziert, habe man entschieden, Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien einzuladen. Dabei habe man insbesondere Fachpolitiker der außen- und sicherheitspolitisch relevanten Ausschüsse berücksichtigt, so der Sprecher. Mit der Zulassung von AfD-Politikern zu dem internationalen Expertentreffen vollzieht die Münchner Sicherheitskonferenz einen Kurswechsel. Deren inzwischen abgelöster Chef Christoph Heusgen hatte die AfD bei den beiden vergangenen Konferenzen nicht zugelassen. Beim jüngsten Treffen im Februar 2025 war auch das BSW ausgeschlossen. Heusgen argumentierte damals, dass Abgeordnete beider Parteien bei einer Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj den Bundestag verlassen hatten. Das sei das Gegenteil von Dialog. Er wolle Ähnliches auf der Konferenz nicht erleben, so Heusgen damals. Dessen Vorgänger Wolfgang Ischinger ist übergangsweise noch einmal Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Über die Einladungen habe der Vorsitzende gemeinsam mit dem Stiftungsrat entschieden, so der Konferenzsprecher. Bei der vergangenen Sicherheitskonferenz in der Münchner Innenstadt hatte US-Vizepräsident J.D. Vance den Ausschluss der AfD scharf kritisiert und mangelnde Meinungsfreiheit in Deutschland angeprangert. Die Einladung von AfD-Vertretern ist umstritten. So forderte der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, schon kurz zuvor, Vertreter der AfD auch bei der kommenden Konferenz nicht einzuladen. Wegen der Kontakte der AfD nach Russland und China halte er das für ein Zitat Sicherheitsrisiko.
Die Münchner SIKO kommenden Februar wieder mit AfD-Teilnehmern. Irene Essmann berichtete. Die digitalen Streetworker des Bayerischen Jugendrings haben heuer rund 7.500 Jugendliche erreicht. Fachkräfte führten nach Angaben des BJR an die 4.000 Beratungsgespräche. Themen waren demnach vor allem psychische Belastungen, Fragen zu Schule und Ausbildung sowie Konflikte im persönlichen Umfeld. Viele junge Menschen ließen sich über Wochen oder Monate begleiten. Brigitte Bardot, die französische Filmikone, ist gestorben. Sie wurde 91 Jahre alt. In den letzten Jahrzehnten schien sie zu verbittern. Sie machte als radikale Tierschützerin und mit rechten Parolen von sich reden. Lange aber wurde sie als Jahrhundertlegende verehrt. Den Durchbruch schaffte sie Mitte der 1950er Jahre mit einem Film, der seiner Zeit voraus war.
So hatte noch keine auf der Leinwand getanzt. Barfuß, wild, lasziv. Mit dem Film Und immer lockt das Weib aus dem Jahr 1956 wird die damals 22-jährige Brigitte Bardot weltberühmt. BB, wie sie fortan genannt wird, avanciert zur meistfotografierten Person ihrer Zeit. Schmollmund, blond, aufreizend und unabhängig, ein Vorbild für viele Frauen, vergöttert von Männern, verhasst von Moralaposteln. Sie feiert Erfolge als Model, Schauspielerin und Sängerin. Mit dem Chansonnier und Provokateur Serge Gainsbourg singt sie Bonnie and Clyde.
Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Ihre freizügige Selbstbestimmtheit macht sie zur Ikone der Frauenbewegung. Dabei ist ihre Haltung zum Feminismus ambivalent. Ich finde es gut, dass sich die Frauen befreien, aber man muss sich ja nicht einer Bewegung anschließen. Man kann sich befreien, ohne gleich radikal zu werden. Wir sollten uns bewusst sein, dass eine Frau das Schönste ist, was es auf der Welt gibt, wenn sie eine wahre Frau bleibt. Mitte der 70er Jahre, mit knapp 40, hört die Bardot einfach auf und zieht sich nach Saint-Tropez zurück. Aus ihrem Anwesen La Madrague macht Brigitte Bardot eine Zuflucht für sich und ihre Tiere und avanciert zu einer populären Stimme der französischen Rechten.
Elle évolue pas dans le bon sens.
Die französische Gesellschaft entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Deshalb bin ich konservativ. Ich mag Marine Le Pen sehr. Sie ist die einzige Frau, die Eier hat. Sie hat eine Vision von Frankreich, die ich gerne umgesetzt sehe. In ihrem Buch »Ein Ruf aus der Stille« von 2003 geißelt Brigitte Bardot die angebliche Islamisierung des Landes, äußert sich abfällig über Migranten, glorifiziert das Frankreich der 50er, 60er Jahre und beklagt den Niedergang französischer Werte und Traditionen.
Je choque. Avant choquais avec mes fesses.
Früher habe ich mit meinem Hintern schockiert, jetzt schockiere ich mit meinen Büchern. Das ist das Gleiche.
Mais c'est pareil.
Mehrmals wird sie wegen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilt. Und im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte 2018 bezeichnet sie die Anschuldigungen der Schauspielerinnen gegen Produzenten und Regisseure als scheinheilig und lächerlich. So hatte das Image von Brigitte Bardot an ihrem Lebensabend Kratzer bekommen. Der Mythos BB aber war bis zuletzt ungebrochen.
Brigitte Bardot ist tot. Julia Borutta war das mit einem Nachruf. Es war wie ein kleines Weihnachtswunder. Die verschwundene Surferwelle am Eisbach in München war an den Feiertagen plötzlich wieder da, dank einer illegal angebrachten Rampe. Die hat die Feuerwehr heute nun entfernt, sehr zum Verdruss der Surferszene, Magdalena Rössert berichtet.
Mit einem Kran hat die Feuerwehr am Sonntagvormittag eine Rampe aus dem Eisbach gezogen. Die war für die Rückkehr der Welle über Weihnachten verantwortlich gewesen. Laut Stadt waren die Einbauten aber illegal und möglicherweise gefährlich. Besonders nach dem tödlichen Surfunfall im April könne die Stadt nicht genehmigte Einbauten an der Eisbachwelle nicht dulden. Bei Sicherheitsfragen habe sie auch keinen Spielraum, deshalb hat sie kurzerhand den Abbau veranlasst. Die Surfer zeigten sich entsetzt von der Aktion und sprechen von einer Kampfansage der Stadt an die Surfer. Zuvor hatten die Eisbach-Surfer den offiziellen Versuch der Rettung der Welle abgebrochen. Der Grund: Frust über die zu hohen Auflagen der Stadt. So hätten die Surfer nach eigenen Angaben zum Beispiel die Haftung und alle Kosten übernehmen und permanent in Rufbereitschaft sein müssen. Die Surfer sind sich mittlerweile sicher, die Verwaltung will das Surfen am Eisbach nicht regulieren, sondern verhindern. Die berühmte Welle im Eisbach war verschwunden, nachdem im Oktober nach Angaben des städtischen Baureferats unter anderem das Bachbett von Unrat befreit wurde. Seitdem baut sich die Welle nicht mehr wie gewohnt auf. Warum das so ist, bleibt unklar.
Magdalena Rössert über das Tramolett um die Surferwelle in München. In Schweden ist die Zahl der Unwettertoten auf 3 gestiegen. Nach Polizeiangaben erlag nun ein Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen, der gestern während des Sturms bei Waldarbeiten von einem umstürzenden Baum getroffen worden war. Zuletzt waren noch 40.000 Haushalte in Schweden ohne Strom, im benachbarten Finnland sogar 85.000. Zwischen den Jahren. Für die meisten Menschen ist das eine sehr starre Zeit. Nicht so für die Skispringer. Die haben da ein Saison-Highlight im Terminkalender, die Vierschanzentournee. Morgen das erste Springen in Oberstdorf. Heute lief bereits die Qualifikation. Und da war unser Reporter Edgar Entres vor allem von einem deutschen Springer extrem begeistert.
Da springst du sensationell gut und wirst am Ende doch nur Zweiter in der Qualifikation. Philipp Raimund mit 132,5 Metern klar geschlagen vom Dominator aus Slowenien, von Domen Preoz, 139,5 Meter. Der überragende Springer des bisherigen Weltcup-Winters entscheidet also diese Qualifikation vor dem stark springenden Raimund. Dritter der Titelverteidiger Daniel Schofenig aus Österreich. Die weiteren Deutschen, naja, nicht ganz so optimal für Felix Hoffmann, Rang 12, aber sicher qualifiziert, genauso wie Pius Paschke als 21. ins Finale morgen oder in den ersten Durchgang morgen, haben sich reingequält Andi Wellinger, Konstantin Schmid, Luca Roth und für Karl Geiger die Enttäuschung seiner bisherigen Sportlerkarriere. Er verpasst das morgige Auftaktspringen hier in Oberstdorf.
Edgar Entres über die Qualifikation zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf.
BR Klassik präsentiert.
Klassik für Klugscheißer.
Da flippt ihr aus.
Der absolute Burner.
Soll ich mal reinstarten?
Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen.
Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik.
Mir schlottern die Knie.
Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt?
Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert. Die passende Musik gibt's obendrauf.
Bei Spotify haben wir Playlists zu jeder Folge.
Würde ich gerne mal hören kurz.
Ein Podcast mit viel Humor, wenig Gehabe und gutem Wissen. Klassik für Klugscheißer. Alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.